Auslegungssache. Der CT-Datenschutz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, dem CT-Datenschutz-Podcast, heute mit Episode 49. Wir zeichnen auf am 19.10.2021 nachmittags. Das ist diesmal mal wieder ein Dienstag. Wir haben also 3 Tage Verzug. Allerdings besprechen wir heute etwas, was sowieso nicht ganz tagesaktuell ist. Deswegen dürfte das nicht weiter ins Gewicht fallen. Mein Name ist Holger Bleich. Ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik. Und am anderen Ende der Leitung sitzt Jörg Heidrich. Und Jörg, du bist...
Ich bin Jörg.
Nicht schon wieder.
Tut mir leid, aber ist das immer so ein, was willst du darauf sagen? Also ich bin Justiziar und Datenschutzbeauftragter beim Heise Verlag und ja, wir haben die 49. Sendung. Nächstes Mal haben wir Jubiläum und wir haben auch diesmal wieder ein spannendes Thema und einen spannenden Gast. Unser spannender Gast heute, eigentlich erstaunlich, dass wir ihn erst in der 49. Sendung dabei haben, ist Dr. Carlo Pilz. Herzlich willkommen, Carlo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo, Carlo.
Und unser Thema mit Dr. Carlo Pilz ist, wir schauen uns mal die Regulierung des Datenschutzes im Bereich Telekommunikation und Telemedien an. Und dazu wird es ab dem 1.12. ein neues Gesetz geben oder beziehungsweise wird dann in Kraft treten, nämlich das TTDSG. Und da geht es unter anderem um Anforderungen an die IT-Sicherheit im Telemedienbereich. Es geht um Cookies und um Bußgelder und das alles werden wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Ich darf Carlo Pilz kurz vorstellen. Er hat in Göttingen studiert, hat eine Dissertation auch im Bereich Datenschutzrecht geschrieben. Er war dann Teil der Rechtsabteilung eines deutschen sozialen Online-Netzwerks. Jetzt ist er tätig bei Pilz Legal. Das ist, ihr habt euch, glaube ich, gerade neu gegründet, ne? In Berlin. Im Bereich Datenschutz, IT-Sicherheits- und IT-Recht. Daneben ist er auch als externer Datenschutzbeauftragter tätig. Und er macht aber auch noch eine ganze Menge Sachen nebenher. Er schreibt noch viel, er hält viele Vorträge. Und er ist Chefredakteur der Zeitschrift Datenschutzberater. Dazu musst du uns gleich auch noch kurz was erzählen. Und empfehlen kann ich seinen Internetblog Delegedata zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen und Entwicklungen, delegedata.de. Herzlich willkommen, Dr. Carlo Pilz. Da muss ich gleich nochmal nachfragen. Du warst ein Jahr... Ich glaube, so halb im Halbtag, ne, hast du von erzählt, bei den VZ-Netzwerken. Man hört so im Nachhinein häufig, ach, das war so eine tolle Geschichte und die wäre so erfolgreich gewesen, wenn nur der böse Datenschutz nicht gewesen wäre, der die ganzen VZ-Netzwerke, sei es StudiVZ, SchülerVZ und was es damals alles so gab, so einen wahnsinnigen Nachteil gegenüber Facebook und Co. Gebracht hätte. Kannst du das bestätigen mit deiner Insider-Sicht?
Ich glaube, dass der Datenschutz da jetzt zumindest ein Thema war und sicherlich da Regularien dann auch angesetzt wurden und erfüllt werden mussten als deutsche Anbieter, halt in Deutschland ansässig, die vielleicht von externen Anbietern aus anderen Ländern, aus Drittstaaten nicht so 100% umgesetzt wurden oder am Anfang, gerade beim Markteintritt, vielleicht nicht so umgesetzt wurden. Also da kann es schon einen Unterschied gegeben haben. Ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt der alleinige Faktor war.
Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Also damals, glaube ich, ich hatte mal den Chef damals, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, von den VZ-Netzwerken, im Vortrag gehört, der hat da schon ganz schön vom Leder gezogen. Also, dass Facebook eindeutig bevorteilt wird. Und damals gab es diese ganze Freundefinder-Geschichte und so. Und da hat er ja schon gesagt, so eigentlich ist das schon ein Vorsprung durch Rechtsbruch, was die da machen. Ne? Also die treten die deutschen Datenschutzvorschriften mit Füßen. Wir müssen uns dran halten und deswegen haben wir de facto hier einen Marktnachteil.
Ja, wobei man sagen muss, die Diskussion ist ja interessanterweise jetzt nicht völlig zu. Ne? Also die gibt es ja jetzt immer noch, selbst mit DSGVO. Ja.
Klar.
Das stimmt, wenn wir uns die vorletzte Sendung, war das glaube ich, mit dem Hamburger Datenschutzbeauftragten, mit dem ehemaligen zu Gemüte führen, der hat ja auch dann häufig gesagt, so ich kann hier meine deutschen Schäfchen nicht so regulieren, wenn ich gleichzeitig sehe, dass die US-Konzerne, die in Irland sitzen, da einfach alles durchgewunken bekommen. Da ist natürlich tatsächlich heute immer noch viel dran in der Diskussion.
Ja.
Ja, aber heute geht es ums TTDSG. Was das ist, verraten wir gleich, denn vorher kommt, wie immer an dieser Stelle, das
Das Bußgeld der Woche.
Unser Bußgeld der Woche ist heute gar kein Bußgeld, sondern es ist erstmal nur eine Gerichtsentscheidung aus England. Und zwar Also Quelle ist ein BBC, also es scheint mir jetzt nicht ganz aus der Welt zu griffen. Und es geht darum, um ein Ring-Doorbell, also ein Doorbell, eine Türklingel von Ring. Und die sind ja bekanntlich ausgestattet mit einer recht guten Kamera und auch mit einem Mikrofon, logischerweise. Ne? Bei einer Türklingel macht das ja durchaus Sinn, dass man sich auch verständigen kann. Und es geht allerdings darum, dass Dr. Mary Fairhurst sich von ihrem Nachbarn, ich weiß immer nicht, warum da die Namen immer alle mit drin stehen müssen, aber müssen sie scheinbar, von ihrem Nachbarn John Woodward belästigt fühlt und sie ihm vorwirft, er hätte Data Laws gebrochen und hätte sie belästigt. Und tatsächlich hat der Richter in England das auch tatsächlich so bestätigt. Und hat gesagt, es ist also eine klare Datenschutzverletzung, und zwar auch nach der DSGVO. Deswegen, ne, England hat ja zum Teil schon eigenes Datenschutzrecht. Aber er hat auch gesagt, das würde auch nach der DSGVO noch gelten. Und hat angekündigt, einen Substantial Fine zu verhängen zu wollen. Die Summe ist noch nicht in der Welt, aber man geht, glaube ich, in der gesamten britischen Presse davon aus, dass es wahrscheinlich 100.000 Euro sein werden. Und das ist natürlich für so eine Nachbarschaftsgeschichte eine ganze Menge Holz.
100.000 Pfund.
100.000 Pfund, ja, Entschuldigung, ist ja nicht viel, ein bisschen mehr, ne? Und es geht darum, tatsächlich hat er wohl ganz offensichtlich seinen Nachbarn in das eigene Haus eingeladen und ihm da ganz stolz die Sachen gezeigt und unter anderem eben seinen neuen Schlüssel. Und dann hat der Kläger hat dann irgendwie einen Rappel bekommen und hat gesagt, das geht so gar nicht, was er da hat, weil du voll auf mein Grundstück eben rüberfilmst und man auch sogar noch tatsächlich hört, was ich sage, und zwar auch aus einer größeren Entfernung. Also dass tatsächlich Gespräche mitbelauscht werden könnten, die auf seinem eigenen Grundstück geführt werden können. Und das ist eine Geschichte, die inzwischen Ring wohl technisch ein bisschen verbessert hat. Das kann man also wohl einschränken, was da aufgezeichnet werden soll. Aber nichtsdestotrotz, die tatsächliche Geschichte war hier dann, dass er sich überwacht fühlte, und das hat der Richter jetzt bestätigt. Amazon wurde dazu gehört und gesagt, naja, we respect their neighbors. You have to respect your neighbor's privacy when using the Ring device.
Und du musst ganz kurz dazu sagen, dass Ring zu Amazon gehört. Ne?
Ja,
das ist also ein Amazon-Produkt.
Ja, genau. Ja, hast völlig recht. Und auch der von der BBC befragte Information Commissioner, also die Datenschutzbehörde, sagt, dass das zwar von vielen Leuten benutzt wird und meistens gar kein großes Problem sei, nichtsdestotrotz müssten die Nutzer die Rechte ihrer Nachbarn wenig überraschend entsprechend berücksichtigen und auch die von Menschen, die daran vorbeigehen. Ich glaube tatsächlich, würde hier im Endeffekt genauso ausgehen, die Geschichte. Da gibt's ja auch eine ganze Menge Datenschutzverfahren. Ich kenne auch eine ganze Menge. Aber 100.000 Pfund, Carlo, was meinst du? Das ist ein bisschen viel, oder?
Ja, das fände ich auch. Also gegenüber einer Privatperson ja hier, ne? Also das fände ich schon ziemlich heftig. Das könnte ich mir nicht vorstellen, dass es das gibt. Also zumindest nicht in so einer Situation, ohne jetzt irgendwelche zusätzlichen Umstände. Das ist, hast du ja schon gesagt, dass es da Bußgelder gibt oder auch Untersagungsverfügungen von den Behörden. Das haben wir in Deutschland schon häufiger. Aber in der Höhe habe ich das auch noch nicht gehört und glaube ich auch nicht, dass das so jetzt gemacht werden würde.
Ja, eins muss ich noch ergänzen. Die Nachbarn haben sich so belästigt gefühlt, dass sie tatsächlich weggezogen sind deswegen.
Was? Okay, aber das kann natürlich schon in die Höhe mit einfließen, ne?
Ja, gut.
Ja. Also was ich hier interessant finde, also ich finde das vollkommen gerechtfertigt, dass das Bußgeld bewährt ist. weil es geht irgendwie gar nicht. Aber ich meine, Amazon gibt halt die Werkzeuge in die Hand und das ist das, was mich noch interessieren würde an der Geschichte. Trifft denn Amazon hier, weil Amazon wurde ja wohl auch befragt, vielleicht eine gewisse Mitverantwortung? Ich habe mir den Spaß gemacht und habe mir mal die für diese Türklingel, die ja sowohl Töne als auch Bilder aufzeichnet, die Bedienungsanleitung von Amazon geholt und habe mir die mal angeschaut. Da steht überhaupt nichts, das ist nur eine Montageanleitung, da steht in keiner Weise drin, Achtung, Sie könnten die Privatsphäre Ihrer Nachbarn verletzen, schränken Sie den Sichtradius der Kamera ein oder sowas. Nichts davon ist da drin. Das heißt, die geben den Leuten so ein Werkzeug in die Hand, aber geben ihnen auch null Handreichung dazu, was damit rechtlich zulässig ist und was nicht. Und deswegen würde ich, also aus von meinem Rechtsempfinden her, hier Amazon mit in der Verantwortung sehen. Wie seht ihr das?
Also mit in der Verantwortung formal hier vor Gericht sind Sie nicht. Das kann ich zum Ergänzen. Sie sind hier nur von der BBC befragt worden dazu.
Ja, okay. Ja, klar.
Aber Carlo, gibt es da eine Mithaftung?
Ja, genau. Also interessante Frage tatsächlich, ist dann aber nicht datenschutzrechtlich. Ne? Also weil datenschutzrechtlich haben wir dieses Thema, dass du meinetwegen Hersteller irgendeines Gerätes bist und mit diesem Gerät kann man dann Daten verarbeiten. Also du verkaufst die Hülle, das Werkzeug, bist dann aber an der Verarbeitung nicht mehr beteiligt und dann bist du datenschutzrechtlich raus.
Ja, okay, man könnte natürlich, ist klar, also dann müsste Dell wahrscheinlich zu jedem Server eine riesen Datenschutzanleitung dazu geben. Achtung, mit diesem Server dürfen Sie nicht illegal Cookies setzen oder so. Na klar, natürlich. Ja. Also,
aber wird diskutiert. Also das ist das Thema, was man hat, was die DSK, die deutschen Datenschutzbehörden auch schon angesprochen haben, so ein bisschen Privacy by Design, also Produkte datenschutzfreundlich zu gestalten. Das ist aktuell nicht in der DSGVO für diesen Vorfeldfall, also für den Hersteller, der ist nicht drin. Ja, mhm. Und das haben die gesagt, das hätten sie gerne, dass das reinkommt. Ob das mal so kommt, mal gucken.
Naja, bis die DSGVO mal wieder angefasst wird. Wobei es gibt ja Bestrebungen, sie jetzt gerade wieder neu anzuschaffen.
Bestrebungen gibt es viele.
Aber mit Sicherheit nicht mit der Intention, dort den Privacy by Design Gedanken stärker zu fördern. Das glaube ich eher weniger. Naja.
Ja, Jörg. Interessanter Fall. Also wie gesagt, gibt's hier auch häufig. Es gibt auch ein paar Bußgelder, die sind aber deutlich vierstellig. In der Höhe ist mir auch sonst aus Europa keins bekannt. Wir werden vielleicht nochmal nachberichten, wenn das Urteil dazu tatsächlich letztendlich gefällt wurde.
Also wen das interessiert, nur weil ich das weiß, es gibt eine schöne Orientierungshilfe für den nicht öffentlichen Bereich der Datenschutzkonferenz. Explizit auch mit Tür- und Klingelschildern, ja, also ein kleiner Abschnitt dazu. Also wer sagt, das ist sein Faible, dann wird er dort fündig,
was die Anforderungen diese Dinger sind ja recht beliebt, ne? Ich meine, allerdings sind diejenigen, die dann bei Amazon bestellen und bei sich an den Hauseingang montieren, normalerweise nicht die üblichen Adressaten für Empfehlungen der DSK, würde ich mal sagen.
Nee, aber sie sind durchaus die Empfänger von bösen Briefen der Datenschutzbehörde. Also das hatte ich hier auch schon, haben wir auch in unserer Kanzlei schon ein paar Mal gehabt, dass da Leute auch Privatleute, meistens im Rahmen von so einem Nachbarschaftsstreits, da ging es dann um die Kameras, die angebaut waren. Es ging auch um die Dashcams, auch nochmal ein Riesenthema, aber das machen wir jetzt, glaube ich, besser nicht mehr auf. Und also der Rat dazu ist wirklich, wenn man sich so ein Ding einrichten möchte, sollte man halt wirklich sehr genau schauen, wie ist der Winkel, dass eben nichts aus der Straße mitgefilmt wird, nichts vom Nachbarn mitgefilmt wird. Und natürlich der Sound erstmal auch aus ist und dann
allenfalls. Also du meinst Audioaufzeichnungen gar nicht?
Allenfalls dann, wenn jemand klingelt halt, ne? So wie das im normalen Leben eben auch ist, aber dass da nicht die ganze Zeit irgendjemand mitlauscht. Und auch tatsächlich ein Hinweisschild. Also das sind zumindest die Behörden in Niedersachsen sind der Meinung, auch wenn ich private Wiederaufzeichnungen mache, brauche ich ein deutlich sichtbares entsprechendes Hinweisschild auf meinem Privatgrundstück.
Also zum Beispiel auch im Fall von so einer Klingelanlage. Okay.
Ja.
Gut, Jörg, wir kommen zum Schwerpunktthema.
Wir kommen zum Schwerpunkt.
Du bist dran.
Ja, TTDSG. Hinter diesem Abkürzungsmonster verbirgt sich das Gesetz zur Regulierung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien, kurz TTDSG. Hinter diesem sperrigen Namen verbirgt sich ein Gesetz, mit dem die Bundesregierung tatsächlich mehr Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zum Schutze der Privatsphäre in der digitalen Welt schaffen möchte. Und die CDU-CSU-Fraktion hat damit dann gleich angekündigt, dass es das Ende der Cookie-Banner mit sich bringen sollte. Das ist eine interessante sportliche Aussage, die wir nachher nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Das Ganze ist vor einiger Zeit schon verabschiedet worden und es tritt tatsächlich zum 1. Dezember diesen Jahres in Kraft. Es gibt einen großen Teil der Neuregulierung im Bereich Telekommunikation. Da geht es um das Telekommunikationsgeheimnis, um die Herausgabe von Verkehrsdaten, von Standortdaten. Das ist der Bereich, den wir uns heute nicht anschauen wollen, sondern wir wollen uns heute tatsächlich den Telemedien widmen. Vielleicht, Carlo, sagst du uns mal, was sind denn eigentlich diese Telemedien?
Also ganz einfach gesprochen, alles, was irgendwie vernetzt ist und online ist, ne, das muss man sich vorstellen, das sind Telemedien. Also das beginnt bei der Website, geht über die App, kann aber noch viel mehr sein. Sobald wir irgendwas mit einem Internetzugang haben, was ja heute sehr, sehr viel ist, können wir in diesen Bereich reinkommen. Wenn das dann irgendwie für eine Nutzung geeignet ist, dann stellen sich da häufig die Fragen, ist das ein Telemedium oder nicht? Also es geht weiter als nur die Webseite, sagen wir mal so. Ja.
Eine Sache können wir vielleicht noch erwähnen, die aus dem Bereich Telekommunikation ist, weil ich sie ganz interessant finde. Es gibt in § 8 eine Vorschrift, die es verbietet, mit Geräten unbefugt Menschen abzuhören oder Filme und Bilder aufzunehmen. Das ist so ein
bisschen. Du meinst das § 8 TTDSG, dem neuen Gesetz?
Eine TTDSG, okay. Genau. Mhm. Da geht es darum, dass das wohl ganz häufig vorkommt und dass die Bundesnetzagentur da auch in der Vergangenheit schon stark gegen vorgegangen ist, bei allem, wo man keine Aufzeichnung erwarten würde. Also so Überwachungs-Spy-Kameras in Uhren. Und es gab einen ziemlich aufsehenerregenden Fall, wo eine Kamera in einer Puppe eingebaut wurde, was dann auch explizit verboten wurde und ich glaube, die Puppe wurde auch zurückgerufen und das sollten wir zumindest noch erwähnen. Aber jetzt gehen wir in den Bereich der Telemedien und da gibt es im Wesentlichen vier verschiedene Bereiche, die reguliert werden und die wollen wir uns gleich nochmal anschauen. Es gibt nämlich neue technische Anforderungen, technische und organisatorische Anforderungen. Da spielt auch der berühmte Stand der Technik mal wieder eine Rolle. Dann gibt es Anforderungen an die Erteilung von Bestands- und Nutzungsdaten. Dann geht es um Cookie-Regulierung. Das ist sicherlich, und das hat, man liest ganz häufig, da hat es keine Auswirkungen. Das sehe ich persönlich ganz anders. Ich finde, das hat sehr erhebliche Auswirkungen sogar. Und dann geht es tatsächlich noch um die Frage, wer ist denn hier eigentlich zuständig für was und wie hoch sind tatsächlich auch die Bußgelder, die verhängt werden können. Und vielleicht bevor wir uns das Ganze im Detail anschauen, Carlo, wie ist denn eigentlich das Verhältnis von TTDSG und DSGVO und BDSG, also ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber vielleicht erstmal, warum braucht man neben der DSGVO jetzt zum Teufel auch noch ein TTDSG?
Also da der TTDSG per se vom Namen her bräuchten wir wahrscheinlich nicht, aber der Hintergrund, warum das der Gesetzgeber macht, ist auch wieder europarechtlich. Ne? Also zumindest wenn wir in diesen Bereich mit Tracking schauen und mit Cookies, ist das eine Richtlinie, die sagt dem einen oder anderen vielleicht auch was, E-Privacy-Richtlinie oder auch bekannt als Cookie-Richtlinie, europäisches Recht, älter als die Datenschutzgrundverordnung. Und da gab es jahrelang einen Streit in Deutschland, ob das denn umgesetzt wurde in Deutschland, diese EU-Richtlinie. Und zuletzt hatten wir da dann Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs, die da über sehr juristisch interessante Wege gesagt haben, dass das alte TMG das wohl umsetzt beziehungsweise konform auszulegen wäre. Und ich glaube, da hat dann der Gesetzgeber jetzt auch einfach gesehen, okay, das ist alles zu verschwurbelt und zu schwierig. Wir setzen jetzt einfach 1:1 diese Vorgabe aus der Richtlinie für Cookies, wenn man so will, um. Ja, die Richtlinie mit der Einwilligungspflicht für die Cookies, so wie wir das in anderen Mitgliedstaaten auch kennen, ist 2009. Ne? Also das ist eigentlich Arno Drölft ein bisschen.
Ja. Ja, das muss man sich ja vorstellen. Ne? Also wird hier eine Richtlinie umgesetzt, die 2002 entstanden ist und 2009, glaube ich, zuletzt aktualisiert wurde, wie du gerade gesagt hast. Und ich möchte nur nochmal klarstellen, nicht, dass das zu Verwechslungen führt. Also wir reden hier von der E-Privacy-Richtlinie und nicht von der E-Privacy-Verordnung. Da kommt man sehr leicht durcheinander. Die E-Privacy-Verordnung, die gibt es ja noch nicht. Das ist das Regelwerk, was eigentlich zur Cookie-Regulierung zusammen mit der DSGVO mal kommen sollte, aber halt immer noch nicht fertig ist. Jetzt im Moment, glaube ich, seit Juni 2021 wieder im Trilog ist, allerdings in einer total geänderten, abgeschwächten Form, so wie ich das zuletzt mitbekommen habe. Und es wird also jetzt hier mit dem TTDSG eine 19 Jahre alte Richtlinie umgesetzt. Und zwar wissend, dass wahrscheinlich in 1 bis 2 Jahren eine E-Privacy-Verordnung kommen wird, die eventuell auch wieder dem TTDSG zuwiderlaufen könnte. Sehe ich das richtig, Carlo?
Ja.
Genau. Sie, also ein bisschen spät, stolz auf dich als Nicht-Juristen, Holger. Das hast du ganz hervorragend zusammengefasst.
Ja, aber da sind wir doch wieder ein bisschen spät dran vielleicht, oder nicht?
Ja, klar. Also rein auf dem Papier spät dran. Du musst halt sehen, dass in der Zeit 2009 und mit Umsetzungsfrist und bis jetzt war das in Deutschland total umstritten und es gab durchaus Ansichten, die gesagt haben, nee, wir haben das umgesetzt. Da gab es sogar mal Aussagen von der Kommission dazu, die gesagt haben, ja, finden wir auch, dass das in Deutschland umgesetzt ist. Und es gab immer mal Versuche, das ausdrücklich zu regeln, ist dann aber gescheitert. Deswegen, es gab immer mal Druck, aber du konntest jetzt auch nicht sagen, es war gar nicht möglich zu argumentieren, dass es umgesetzt wäre. Und aber es war halt immer so ein Diskussionsbereich. Und der ist jetzt zumindest in dem Sinne weg, dass man halt jetzt mal gesagt hat, okay, wir, also die haben fast die Vorschrift copy-paste fast gemacht. Ja.
Also die
Cookie aus der Richtlinie. Von ja, genau.
Genau, und wir nehmen mit, also insbesondere die Juristen nehmen mit, dass alles, was zum Datenschutz bislang im TKG, also im Telekommunikationsgesetz und im TMG, im Telemediengesetz stand, steht jetzt im TTDSG.
Das ist genau, also die verschwinden ja nicht, ne? Also TKG und TMG gibt es auch noch weiterhin, aber um uns den Spaß an der Freude nicht zu nehmen, kriegen wir halt noch ein zusätzliches neues Gesetz.
Davon kann man nie genug haben. Nee. Und ja, toll.
Für mich riecht das ja sehr nach neuen Rechtsunsicherheiten, aber da kommen wir ja wahrscheinlich noch zu.
Ja, sehr. Gut, schauen wir uns das mal im Detail an, also den Teil mit Telemedien, also alles rund ums Web. Und da gibt es erstmal eine Vorschrift, die auch nicht gänzlich neu ist, die es auch in ähnlicher Form schon mal gab, nämlich im besagten TMG. Da geht es um gesetzliche Vorgaben zur Gewährleistung der IT-Sicherheit. Das ist ja, wie wir jetzt in vielen der letzten Folgen gehört haben, gerade ganz stark en vogue, dass der Gesetzgeber meint, eben, ja, wir müssen mehr tun, auch gesetzgeberisch für die IT-Sicherheit. Ob das jetzt tatsächlich ein großer Erfolg ist, lasse ich mal dahingestellt, oder können wir vielleicht auch gleich nochmal diskutieren. Und hier ist es tatsächlich so, dass in nach Paragraph 19 des TTDSG haben Anbieter von Telemedien, also jetzt hier bleiben wir mal beim Beispiel, es umfasst noch ein paar andere, aber wir bleiben mal beim Beispiel Websites, durch technische und organisatorische Vorkehrungen unter anderem sicherzustellen, dass der Nutzer sie, also die Telemedien, gegen Kenntnisnahme Dritter geschützt in Anspruch nehmen können. Ja, also ich muss meine Website so einrichten, dass da niemand Drittes zugreifen kann. Und es muss ferner ausgeschlossen sein, dass es einen unerlaubten Zugriff auf die technischen Einrichtungen gibt. Diese müssen gegen Störungen und äußere Angriffe gesichert sein und dabei das Ganze muss dem Stand der Technik entsprechen. Das ist eine Aussage, die wir jetzt, glaube ich, in fast der Hälfte unserer letzten Podcasts haben, weil es eben tatsächlich so gerade sehr Mode ist. Stand der Technik heißt, um es kurz nochmal zusammenzufassen, es musste eine Technik gewählt sein, die gut und marktreif ist und im Markt üblich. Ich muss also nicht irgendwelche Sachen aus den Entwicklungslabors nehmen. Ich darf aber auf der anderen Seite auch keine Sachen nehmen, die jetzt schon aus den Update-Zyklen raus sind und eben erkennbar veraltet sind. Und genannt wird hier, ähnlich wie in der DSGVO auch, dass ein hier als sicher anerkanntes Mittel ist die Verschlüsselung von Daten. Das Ganze, Carlo, gab es schon mal im Paragraph 13.7 TMG und es war wahrscheinlich die am wenigsten beachtete Vorschrift des gesamten IT-Rechts. Also ich kenne niemanden, der da jemals irgendwas drauf gegeben hat oder sie irgendwie mal angewandt wurde, eine Abmahnung. Ich weiß, ich habe dazu auch Vorträge mal gehalten, habe gedacht, das könnte jetzt richtig Ärger geben, auch mit Abmahnungen und so weiter. Meinst du, das wird jetzt ebenso ignoriert wie die alte Vorschrift?
Ich vermute es fast, dass das ebenso ignoriert wird, aber wahrscheinlich könnte ich mir denken, sogar aus einem juristischen Grund, weil man dann natürlich darüber nachdenken kann, wofür gilt das denn überhaupt, dieser Paragraph 19 mit den technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen, die ich da treffen muss. Gilt der auch für personenbezogene Daten, ne? Also wenn ich meine Kundendaten, CRM-Datenbank irgendwie schützen will oder so, oder gilt der nur für andere Informationen, nicht personenbezogene Daten? Das war tatsächlich auch im Rahmen dieses TTDSG eine Diskussion, wofür der denn gilt, weil wir haben ja auch so eine Verpflichtung zum Schutz von personenbezogenen Daten in der DSGVO natürlich, Artikel 32. Und in der finalen Fassung jetzt des TTDSG im 19 gibt es keinen Bezug mehr auf personenbezogene Daten, interessanterweise. Und der wurde auch bewusst herausgenommen. Der war am Anfang drin, ist aber dann rausgeflogen im Rahmen der Beratung. Wahrscheinlich, weil man gesagt hat, ja, da haben wir ja schon den Artikel 32 DSGVO und der als EU-Verordnung, ja, unmittelbar anwendbar. Deswegen, man könnte vielleicht schon vom Anwendungsbereich her sagen, wo dieser Paragraph 19 noch relevant sein wird, ist irgendwo in einem Bereich, was nicht Personenbezug hat, also vielleicht wenig, ja, wenn man das so sehen mag. Und ansonsten
macht natürlich, weil wir ja eigentlich in einem Datenschutzgesetz sind,
ja,
relativ wenig Sinn, ne?
Macht wenig Sinn, ist aber, hängt halt ein bisschen mit dem zusammen, was du einleitend als Frage gestellt hast, Verhältnis DSGVO und E-Privacy-Richtlinie. Da wird tatsächlich davon ausgegangen, dass diese E-Privacy-Richtlinie eine Spezialregelung ist für einen spezifischen Schutzbereich auch, der gerade nicht personenbezogene Daten betrifft, sondern die Privatsphäre der Endnutzer, also mein Gerät, mein PC, mein Mobiltelefon als Privatsphäre, und die soll geschützt werden durch die E-Privacy-Richtlinie. Und daneben gibt es quasi das allgemeine Schutzgesetz für personenbezogene Daten, DSGVO, und diese E-Privacy-Richtlinie, Endgerät, Privatsphäre, die regelt Spezialfälle und geht insoweit dem allgemeinen DSGVO-Gesetz vor. So wird das zum Teil eben gesehen, mit einem Spezialitätsverhältnis und allgemeinen. Und wenn man das so sieht, und dieser 19 gerade keine Umsetzung der E-Privacy-Richtlinie wäre, das wäre dann eben die Frage. Wenn er E-Privacy-Richtlinie ist, wäre er speziell. Wenn er es nicht ist, würde die DSGVO Anwendung finden, 32. Das ist leider...
Jetzt hast du nicht Juristen sehr verwirrt.
Leider... Ja,
gerade ein bisschen der Kopf, ja.
Naja, leider auch juristisch total diskutiert. Aber ich glaube, was man mitnehmen kann, ist, man muss halt wissen, es gibt zwei verschiedene Schutzbereiche: personenbezogene Daten und Endeinrichtungen, Endgeräte, unabhängig davon, ob es personenbezogene Daten drauf hat oder nicht. Und diese Endgeräte, dass jemand Böses darauf Zugriff nimmt, da was ablegt, daraus Daten zieht. Zum Beispiel Cookies, Pixel, was auch immer. Das ist E-Privacy. Ja. Daher kommt E-Privacy-Richtlinie, ist ja auch sozusagen Vermeldegeheimnis. Ja. Telekommunikation. Und für den Bereich personenbezogene Daten haben wir die große DSGVO.
Aber ich sehe da doch so große Schnittmengen einfach.
Ja, oder?
Genau. Dingen. Das vermischt sich doch alles total.
Genau. Und wo dieser Schnitt ist, wo die beiden Gesetze übereinander liegen, kann man sehr gut argumentieren und sagen, na, wo die sich decken, da ist die E-Privacy-Richtlinie vorrangig und speziell. Da gilt nicht die DSGVO. Ist aber, wie gesagt, heiß diskutiert, wie weit das auch geht.
Ja. Hm. Da sind wir schon bei den Rechtsunsicherheiten, ne?
Also, ja, ja. Die haben wir da, glaube ich, auch nicht mit diesem Gesetz ausgemerzt, die Rechtsunsicherheiten. Aber das ist wirklich auch, ich glaube, nicht nur juristisch wichtig zu verstehen. Wir haben hier verschiedene Schutzbereiche. Jetzt kam gerade noch ein Kollege durchs Bild, sehr schön.
Jörg Skater wieder.
Ja.
Jetzt muss ich mal ganz kurz generell fragen, Carlo, bei all dem, was wir da jetzt kurz gesprochen haben, War es denn nötig, dieses TTDSG, oder hätte man das nicht gebraucht? Jetzt mal ganz generell gefragt. Das kommt mir so überflüssig vor, irgendwie, jetzt so, wo wir drüber reden. Oder nicht? Mal ehrlich, also ich, keine Ahnung.
Ja, also ich würde so, schwarz-weiß ist schwierig, glaube ich. Mhm. Ja, also diese Umsetzung, wenn du so willst, die Cookie-Regelung mit der Einwilligung, ich glaube, das ist schon sinnvoll, dass man da gesagt hat, dass man das mal jetzt einfach wirklich eins zu eins kopiert und umsetzt, damit da jetzt keine Diskussionen mehr aufkommen.
Ja. Ja, man muss da vielleicht ganz kurz noch, wir hatten das schon mal in einer anderen Podcast-Folge, aber also alles, was im Moment umgesetzt wird in Sachen Cookie-Setzen und Consent-Management und so, basiert ja im Wesentlichen, glaube ich, zumindest in Deutschland, auf Empfehlungen der DSK. Ne? Also was das sind Dinge, die die dann rausgelesen haben, als es eben nun mal nichts anderes gab. Die E-Privacy-Verordnung gab es nicht. Und dann musste man eben aus der DSGVO sich quasi eine Cookie-Richtlinie rauskonstruieren, so wie ich das verstanden habe. Das stimmt's?
Bisschen.
Eine Rechtslage, sagen wir mal so, nicht eine Richtlinie.
Aber lustigerweise, dieses mit den Cookie-Bannern, als das bei uns vor ein paar Jahren ging, das ja so richtig dann los, das war nicht nur juristisch hinterlegt oder gesetzlich hinterlegt, sondern das war, weil große Player im Online-Bereich gesagt haben, wir setzen das jetzt durch gegenüber den Publishern zum Beispiel. Also wir verlangen jetzt quasi, dass ihr euch die Einwilligung der Besucher einholt für uns, damit wir die Daten nutzen können. Hm. Das war auch so eine Entwicklung, die man da beobachten konnte.
Und es gibt es in anderen europäischen Ländern ja auch schon lange, ne? Also auch diese Cookie-Einwilligung gab es in England schon, ich glaube, vor 10 Jahren oder so. Die haben das relativ schnell umgesetzt. Genau. Aber einfach, ja, also was ich grundsätzlich ganz gut von der Idee her finde, ist, dass man sagt, Telekommunikation und Telemedien kann man eigentlich gar nicht mehr so richtig genau trennen, ne, weil da halt ganz viel auch zusammenwächst. Deswegen wäre vielleicht eine gemeinsame Regelung sinnvoll, aber man hat sich trotzdem im Gesetz getrennt. Ja? Also man hat gar nichts genau zusammen geregelt, sondern eigentlich nur zwei Regelungen hintereinander in einem neuen Gesetz gesetzt. Und das ist so nicht so hilfreich für mein Verständnis. Also ich glaube, das ganze Ding schafft massive Rechtsunsicherheit insgesamt. Und wir werden jetzt auch noch uns noch mal ein paar andere Bereiche anschauen, wo Rechtsunsicherheit zu erwarten ist. Der nächste Punkt, der, glaube ich, Rechtsunsicherheit mit sich bringen könnte, ist die Anonymitätsregel im TT-DSG. Auch die gab es schon in dem Vorgängergesetz. Und da stand drin, dass Betreiber von Telemedien die Nutzung ihrer oder es steht jetzt auch wieder drin, es ist, glaube ich, ziemlich wortgleich, danach haben Betreiber von Telemedien die Nutzung ihrer Angebote und auch deren Bezahlung, was ja ganz interessant ist, anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen. Das muss man erstmal sacken lassen. Ja? Also ich kenne keinen, der das ermöglicht, insbesondere die Bezahlung. Das geht allerdings nur, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Okay, dann haben wir schon wieder einen Grund, warum das so ist im Moment. In der Praxis hat das nie eine besonders große Rolle gespielt. Es gibt auch ein Urteil vom Oberlandesgericht München von Ende 2020, das sagt, dass die Nutzer von Facebook explizit nicht das Recht haben, bei der Benutzung von Facebook ein Pseudonym zu verwenden. Also die sagen, diese Forderung der Klarnamenspflicht bei Facebook ist in Ordnung, obwohl im Gesetz vermeintlich das Gegenteil steht.
Ja. Also,
erklär mir das.
Oh Gott. Ich blase da, glaube ich, ins selbe Horn, wenn ich sage, dass das nicht zur Rechtssicherheit beiträgt, auch wenn es was ist, was man übernimmt. Also ich würde jetzt Holger verstehen, der sagt, ja, aber warum übernehmen die das dann einfach, wenn es doch sowieso schon in der Vergangenheit unklar war? Ja, das da sind wir in der Politik, ne? Warum das übernommen würde, trotz anderslautender Ansichten, zum Beispiel in den Anhörungen zum Gesetz, die es ja auch gab, was man da vielleicht lassen sollte. Bei dieser Regelung speziell anonym, pseudonym, da muss man ja auch ganz klar sagen, also faktisch, wir haben es vorhin angesprochen, was ist ein Telemedium, ja, Webseite oder App? Ja, wie soll ich denn das anonym betreiben? Also allein schon, wenn ich Serverlogs habe oder keine Ahnung, da kriege ich IP-Adressen oder ich muss ja irgendeine Identifikationsnummer oder Geräte-ID oder was weiß ich. Also selbst wenn ich gar nichts Böses im Schilde führe, ja. Und wir haben halt diese weite Auslegung, was ist alles personenbezogenes Datum? Ja, wissen wir, EuGH sagt, selbst dynamische IP-Adressen können Personenbezug haben. Also das ist, glaube ich, das steht zwar im Gesetz und klingt super, auch so ein bisschen Privacy by Design, by Default mäßig, aber praktisch umsetzbar weiß ich nicht, ja, ob das so funktioniert. Aber es könnte mir vorstellen, dass es zu Diskussionen und Streitigkeiten führt, weil
ja,
manche User halt sagen, da steht das doch drin, dass ihr dazu verpflichtet seid. Ja.
Das hören wir.
Das widerspricht ja wirklich den Grundprinzipien des Internets. Also ich meine, wenn ich mich im Web bewege, habe ich nun mal halt meine eigene IP-Adresse. Und wenn der EuGH das jetzt so weit auslegt und sagt, jede Form von IP-Adressen, also meine Geräteidentifizierung, hebt mich aus der Anonymität. Wenn mein Gegenüber, also der Kommunikationspartner, das aufzeichnet, nutze ich seinen Dienst schon nicht mehr anonym. Also dann kann man das Internet ja sein lassen. Also verstehe ich nicht. Also das ist dann schon nicht mehr anonym. Verstehe ich das richtig? Ja? Also wenn ich jetzt als Teledienstbetreiber vermeintlich anonym meinen Service betreibe, das heißt, ich habe einfach einen Blog, da besucht mich jemand, aber zum Beispiel zu auswertungsstatistischen Zwecken erfasse ich seine IP-Adresse, dann hole ich ihn schon aus der Anonymität raus, richtig? Ja.
Ja.
Okay. Ja, gut, dann ist es ja nicht möglich, irgendwie einen Dienst anonym zu betreiben, de facto.
Das ist gleichzeitig übrigens auch hochgradig im Sinne des Gesetzgebers, weil der Gesetzgeber hat sich hier auch im TTDSG sehr, sehr umfangreiche Herausgabepflichten reingeschrieben. Also Herausgabemöglichkeiten für alles rund um Telemedien und aber auch alles rund um Telekommunikation. Also da gibt es sehr großzügige Zugriffe auf Bestandsdaten, auf Nutzungsdaten.
Von
Strafverfolgungsbehörden. Ja, das ist sehr, sehr ausführlich. Hier muss man sich mal anschauen. Also das geht an den Bundesnachrichtendienst, es geht an den militärischen Abschalldienst, das geht an den Verfassungsschutz und natürlich, wie immer, es war in der alten TMG meine Lieblingsvorschrift, außerdem neben Bundesnachrichtendienst auch an Musikindustrie und Co., wenn dies zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum von Rechteverwertern erforderlich ist.
Ich finde ja, der Gesetzgeber treibt uns quasi ins Darknet. Die einzige Möglichkeit, Anonymität wirklich noch zu gewährleisten, einigermaßen.
Um dazu noch einen Satz zu ergänzen, es war tatsächlich sehr, sehr lange in der Diskussion, hier eine Klarnamenspflicht reinzuschreiben. Ne? Das war ein langer Wunsch von Horst Seehofer, der tatsächlich gesagt hat...
Ich erinnere mich, ja.
Genau. Also so gesehen haben wir da tatsächlich sogar noch ein bisschen Privatsphäre auf sehr unterem Niveau bewahrt, aber eben nur, weil die Bedrohungen auch von der anderen Seite so schlimm waren.
Ich bin echt mal gespannt, wie sich das in der Praxis, in der Rechtspraxis irgendwie mal auswirken könnte. Also meine Vermutung wäre ja wie bisher gar nicht, so gut wie gar nicht, aber gut.
Ist gut möglich, dass das ja
so sein wird. Also du wirst, glaube ich, im Zweifelsfall als Anbieter immer irgendwie eine Möglichkeit finden, warum das unzumutbar ist. Oder irgendwie an einem Punkt. Also interessant ist auch, das war mir gar nicht so klar, das habe ich jetzt gerade erst beim Lesen nochmal festgestellt, dass auch die Bezahlung anonym erfolgen soll. Und ich kenne, glaube ich, kein einziges System, realistisch funktionierendes System, dass die Bezahlung anonym, Holger, du grinst, du kennst eins, anonym
möglich. Darknet und Bitcoin, darauf läuft alles raus.
Ja,
das ist natürlich, also da, es gibt ja auch Vorgaben dazu im Zahlungsbereich, dass man gar nicht anonym bezahlen darf, also von anonymen Zahlungen annehmen darf oder so. Ja? Also klar, da kann man dann sagen, ist nicht zumutbar, weil ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, hier nicht anonym irgendwie was anzubieten. Aber also man sieht einfach anhand dieser Beispiele.
Ist, ja, genau.
Wir grinsen alle drei gerade.
Aber
für diejenigen, nämlich alle, die es nicht sehen können.
Aber es klingt gut, ne? Also.
Ja. Sehr, sehr liberal auch. Nächster Punkt, der zumindest nach Ansichten der CDU-CSU-Fraktion ganz toll klingt, ist die Regulierung von Cookies. Ne? Man möchte uns der Cookie-Banner entledigen und es gibt jetzt dann erstmals tatsächlich eine gesetzliche Regulierung von Cookies und Co., sage ich mal. Also es geht nicht nur um Cookies, sondern auch eben um vergleichbare Dienste. Pixel, Browser Fingerprinting, was gibt es da noch? Ergänzt mich.
Beacons. Text gibt es noch. Ja, also genau. Alles, sagen wir mal, was so beim Tracking in der Werkzeugkiste liegt.
Genau. Und also da hat man jetzt dann tatsächlich eben diese Richtlinie erstmals gesetzlich reguliert und es sind auch die entsprechenden Urteile des Europäischen Gerichtshofs und des BGH reingeflossen. Und es ist in § 25 geregelt und er sagt, dass tatsächlich die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers, also Handy, Rechner und so weiter, und der Zugriff darauf nur dann zulässig ist, wenn der Endnutzer darin eingewilligt hat. Und die Einwilligung bezieht sich auf sehr, sehr explizit auf die Vorgaben der DSGVO. Also das heißt, es muss eine wissentliche Einwilligung sein. Ich muss denjenigen informieren. Ich muss dem eine klare Möglichkeit geben, seine Einwilligung auszusprechen. Also zum Beispiel eben ein Ankreuzkästchen oder Ähnliches. Und das ist interessant, weil es zwar ganz häufig gesagt wird, ich habe es in der Vorbereitung auch nochmal ganz häufig gelesen, das hat überhaupt, ist überhaupt kein Unterschied zur bisherigen Praxis bei Cookies. Als jemand, der, wenn ich das an dieser Stelle mal jammernd und lamentierend sagen darf, mindestens das letzte halbe Jahr seines Arbeitslebens mit Cookie-Bannern verbracht hat, weiß ich, dass das vermutlich mal, ich würde mal so sagen, 95% aller deutschen Cookie-Banner betrifft, weil die eben nicht nur über Einwilligung funktionieren, sondern auch über das berühmt-berüchtigte berechtigte Interesse. Da wird nämlich argumentiert, diesen Cookie zu setzen, ist unser berechtigtes Interesse, weil es dient dem und dem Zweck. Ja, also Tracking wird man darunter wahrscheinlich eher nicht packen können, aber sowas wie die Website wird besonders schön angezeigt oder sowas wie VGWort oder auch sowas wie Analytics. Da haben wir einen legitimen Zweck. Bei Analytics können wir schon drüber streiten, machen wir gleich auch vielleicht noch. Da hat man einen legitimen Zweck, der ist auch von der Rechtsordnung umfasst und den muss ich dann abgleichen, das hatten wir in der letzten Folge, mit dem Interesse des Users und da kann man sagen, okay, wir reden hier von IP-Adressen, die häufig nicht mal aufgelöst werden können. Und da ist man häufig der Ansicht, dass das berechtigte Interesse des Anbieters der Cookies oder des Betreibers der Website dann hier das des Users überwiegt. Und deswegen werden ganz viele Cookies auf Basis von berechtigtem Interesse gesetzt. Und das fällt meiner Ansicht nach weg. Und das wird viele vor ganz große Probleme stellen. Und ich glaube, es ist noch nicht, hat sich noch nicht so richtig rumgesprochen. Bist du da anderer Ansicht, Carlo?
Nee, ich glaube auch, dass das ein Thema sein wird, weil wir jetzt natürlich wirklich eins zu eins diese Umsetzung haben aus der E-Privacy-Richtlinie, die eben sagt, ich darf es nur machen, wenn unbedingt erforderlich, um den Dienst zu erbringen und ausdrücklich vom Nutzer gewünscht. Ja, das ist auch noch so ein Merkmal, was da drin steckt. Da kann man schon fast fragen, ja, das ist ja fast wie eine Einwilligung. Ist es auch, also ist keine Einwilligung, aber der Gesetzgeber will, dass der Nutzer sagt, ja, ich möchte jetzt dieses Feature oder diesen Dienst nutzen und dann, wenn was dafür erforderlich ist, dass man trackt oder einen Cookie setzt oder Informationen sich eben zieht aus dem Endgerät, dann ist das okay. Und ich glaube, was also für die Praxis relevant ist, dass man halt schauen muss, okay, was haben wir bisher auf Interessenabwägung gemacht mit unserem berechtigten Interesse und können wir das alles eins zu eins unter ausdrücklich gewünscht vom Nutzer und unbedingt erforderlich packen. Ja, da kann man natürlich quasi über jedes Wort dann in dieser Ausnahme drüber streiten, was bedeutet das? Also was bedeutet unbedingt erforderlich? Das wird auch total unterschiedlich gehandhabt, je nachdem, welchen Spieler ich da frage im Wirtschaftsbereich. Ja, also ich zum Beispiel für Werbezwecke, Marketing, da werden manche Unternehmen natürlich sagen, ja, das ist für uns Refinanzierung total erforderlich für die Erbringung des Dienstes, dass wir diese Daten haben. Ja. Der mittelständische Unternehmer, der eine Produktwebseite betreibt, der wird sagen, für mich ist es halt total erforderlich zu wissen, woher die Kunden kommen, irgendwie aus welchen Ländern oder so. Also sehr unterschiedlich. Aber ich glaube schon, wie du, Jörg, sagst, dass man quasi so ein Check machen muss, kann ich das alles noch unter berechtigtes Interesse packen oder ist es jetzt vielleicht eher ein bisschen enger? Ja, mit unbedingt erforderlich. Oh,
da sind wir doch bei der Rechtsunsicherheit. Also das ist, da stimme ich Jörg vollkommen zu. Das ist ja, macht ja wieder ein ganz neues Fass auf. Ne? Also ich finde, das ist schon ein Unterschied. Wie heißt das jetzt nochmal? Ich lese es gerade nochmal nach. Unbedingt erforderlich und berechtigtes Interesse ist ja schon ein weites Feld und ein großer Unterschied, würde ich sagen, von der Tendenz her. Also ich will dann mal zwei, drei Beispiele. Was ist mit Session-Cookies, Warenkorb-Cookies und so weiter und so fort? Ist das unbedingt erforderlich?
Ja.
Unbedingt erforderlich. Ja. Was ist alles, was IT-Security betrifft? Unbedingt erforderlich. Dann hast du eben zum Beispiel das Thema Werbetracking. Ja, was ist mit der Einstellung des Nutzers, aus welchem Land er kommt? Darf ich die speichern? Ist das unbedingt erforderlich? Damit das nächste Mal direkt das nächste Mal wieder dieselbe Sprache verwendet bekommt?
Mhm. Geht. Ja. Das würde ich auch gehen. Also ich kann das tatsächlich mal an einem Beispiel machen, dass wir haben jetzt tatsächlich über einen Cookie haben wir jetzt, glaube ich, 3 Termine gehabt und ungefähr 4,5 Stunden diskutiert.
Wer wir? Heise Verlag?
Heise okay. Verlag. Tatsächlich. Und da geht es um Map beziehungsweise das ehemalige Webtrack, was für uns das zentrale Cookie ist, um zu sehen, was auf unserer Website passiert. Ja, das geht ein bisschen in Richtung Analyse, es geht aber auch ein bisschen in Richtung IT, also IT-Sicherheit. Es ist wirtschaftlich notwendig, also es hat sowas aus allen Bereichen. Und wir haben tatsächlich mehrere Stunden, wir haben ja auch gerade ein laufendes Verfahren mit der Datenschutzbehörde, über mehrere Stunden uns eine Argumentationslinie zurechtgelegt, warum wir dieses eine Cookie oder die Cookies von diesem Anbieter, sind ein paar mehr, tatsächlich als unbedingt erforderlich für den Betrieb der Website sehen. Und das ist wahnsinnig aufwendig und das muss natürlich auch alles dokumentiert werden. Also jetzt gerade, wenn man halt letztendlich dann schon in einem Verfahren steckt. Ne? Und ich würde das weit über dem berechtigten Interesse sehen, unbedingt notwendig. Man streitet darum, ob da zum Beispiel auch wirtschaftliche Interessen drunter fallen. Ich glaube, du vertrittst das, Carlo, wenn ich deinen Aufsatz dazu richtig in Erinnerung habe. Würde ich mich ehrlich gesagt schon ein bisschen schwer tun. Also zumindest, wenn es das einzige Interesse wäre, weil dann könnte
gut, aber dann würde ja sämtliche Form von Marketing, Drittanbieter-Cookies und so wegfallen.
Nee, nach Carlos Ansicht ja nicht.
Ja, also aber nach
meiner Ansicht, würde das nicht wegfallen, sondern es würde halt nur mit Einwilligung notwendig sein.
Ja, okay, klar. Aber das ist ja heute schon so, oder nicht?
Es gibt halt ganz viele Dienste, die irgendwo so dazwischen sind. Ne? Also auch gerade, sagen wir mal als Beispiel Google Analytics. So, Google Analytics, Carlo, wäre bei dir unbedingt nötig?
Da kommt jetzt die Juristenantwort, weil das hatten wir auch schon häufiger.
Kommt drauf an.
Ja, es kommt drauf an, weil es kommt ja tatsächlich ein bisschen drauf an, was du auch schon jetzt erwähnt hattest, was ihr intern macht, was sind denn die Zwecke? Ja, also ich kann natürlich sagen, jetzt habe ich meinen Topf dahinter, wo die Cookie-Daten reinfließen und was mache ich denn jetzt damit? Und da, finde ich, kann man schon überlegen, okay, Google Analytics, für was nutze ich das? Ja. Ich weiß, es gibt die Diskussion daneben, ja, aber Google nutzt doch die Daten auch noch selber, die sie da bekommen und da können wir gar nichts dran machen. Okay, das ist dann, das würde ich jetzt mal davon separieren, ja, weil man im Zweifel das vielleicht nicht abstellen kann oder schwer oder wie auch immer. Aber es kommt wirklich auf den Zweck an. Und was wir auch schon häufiger gesehen haben in der Vergangenheit von Behörden, auch aus anderen europäischen Ländern, die gucken sehr stark darauf, Session-Cookie oder persistenter Cookie, ja, das kann so ein Faktor sein, aber wir sehen am 25, da ist nichts drin mit Session oder persistent, also das ist jetzt kein gesetzliches Begriffsmerkmal, ja. Aber es kommt halt darauf an, wofür will ich diese Daten nutzen, wofür brauche ich den Zugriff auf das Endgerät? Und was wir jetzt häufiger haben in der Diskussion, sind wirklich so Sicherheitsfeatures, also Fraud Prevention, Risk, wo man am Ende dann ein Ergebnis sich überlegt und sagt, okay, müssen wir die bösen Buben jetzt fragen, ob sie damit einverstanden sind, dass wir sie tracken? So.
Gut, aber keiner verwendet Google Analytics für Fraud Prevention.
Jedenfalls
primär. Ne?
Das Beispiel dann nicht, ja. Aber
Fraud Prevention, klar, würde ich da auch sehen, sicher.
Ja, und
das hätte ich jetzt unter IT-Security auch mitgefasst, aber im weitesten Sinne.
Ja, aber das nochmal in eine andere Richtung, ne, weil auch wirtschaftliches Interesse.
Ja. Ja, da kannst du auch drüber legen, Zahlungsarten, ja, wem gebe ich was? Wir haben hier Betrüger, die irgendwie immer eine bestimmte Zahlungsart wählen. Also da können schon einige Daten zusammenkommen übers Tracking. Mhm. Ja. Mhm. Auch im hehren Sinne. Also dass man sagt, ich mache zur Betrugsbekämpfung oder Verhinderung. Aber es kommt wirklich sehr stark auf den Zweck an. Das Thema, was Jörg angesprochen hat, ne, wirtschaftlich oder nur technisch. Da kann man halt schön drüber streiten, also sagt der Jurist jetzt, kann man schön drüber streiten, weil in der Regelung selber steht nur in Anführungszeichen unbedingt erforderlich. Ne? Und da steht halt nicht drin, unbedingt technisch erforderlich. Ja, und dann ist da so ein bisschen der Gestaltungsspielraum eröffnet. Aber wenn wir uns Rechtsprechung angucken, im Datenschutzrecht, aber auch hierzu, es ist eine Ausnahmeregelung und da muss man immer wissen, Ausnahmen werden immer eng. Ne? Ausnahme von der Regel muss man immer eng auslegen und quasi nicht die Ausnahme zur Regel machen.
Ist denn eigentlich, muss ich mal fragen, in der DSGVO jetzt, in der DSGVO, in TTDSG jetzt endlich mal geregelt, wie ungefähr Cookie-Banners auszusehen haben? Weil ich weiß, dass es gibt ja verschiedene Gesetze in anderen Ländern, wo ziemlich genau drin steht, so ähnlich wie das hier ja auch im Verbraucherschutzrecht ist, was die Kaufen-Buttons angeht und so, wie sowas auszusehen hat. Okay, alles klar. Kann ich formal noch eine Antwort auf meine Frage kriegen?
Bitte, Carlo.
Gibt es irgendwelche Regeln dazu, wie Banner auszusehen haben?
Gar nicht. Nein, gibt es nicht. Nein. Und es wird auch hoch und runter diskutiert, ob der Ablehnen-Button auf der ersten Ebene sein muss oder nicht und wie der auszusehen hat. Was ist mit Nudging etc. Aber da ist dazu nichts geregelt.
Gibt es übrigens nach meiner Kenntnis auch von den Behörden nicht, sondern die sagen immer nur alles, was sie schlecht scheiße finden. Ich habe aber noch nie gesehen, so hier ist zum Beispiel mal, vielleicht habe ich es auch nicht gesehen, aber ich kenne jedenfalls kein Beispiel, wo gesagt wird, hier ist mal ein Muster für einen Cookie-Banner, den wir gut finden.
Doch, guck mal bei euch, was ist denn mit dem von Niedersachsen von der Behörde, dieses Cookie-Papier, das hatten die mal rausgebracht, da haben die Screenshots gemacht von Cookie-Bannern.
Die sie toll finden, oder?
Die sie tollen, die sie schlecht finden. Aber sonst kenne ich da auch nichts.
Das waren halt Cookie-Banner auf einem sehr einfachen Niveau. Ne?
Ja, genau, also das stimmt.
Für so eine kleine Website, die irgendwie 10 Cookies setzen oder so. Da ist jetzt natürlich, ich komme jetzt immer so aus der Welt von Heise Online, wo das unendlich kompliziert ist. Das hat natürlich die meisten Probleme, haben natürlich die meisten Websites nicht. Aber stimmt, für eine kleine Website kann man da durchaus mal schauen.
Ja. Gut, wir müssen noch ein bisschen weiterkommen, Jörg.
Ja, aber das Problem haben wir bald sowieso nicht mehr. Weil, das haben wir wahrscheinlich tatsächlich bald sowieso nicht mehr, weil die Technik sich da gerade weiterentwickelt in dem Bereich, aber das nur kurz am Rande. Aber nach Willen der CDU-CSU-Fraktion wird jetzt tatsächlich das Ende der Cookie-Banner eingeleitet, weil jetzt kommen die PIMS. P-I-M-S. PIMS sind Personal Information Management Systeme, kurz PIMS. Und die Idee hinter dem PIMS ist, Nutzer können bei einem zentralen Anbieter hinterlegen, ob und unter welchen Voraussetzungen sie ihre Zustimmung zum Setzen von Cookies geben können. Das heißt also, ich muss dann im Zweifelsfalle nicht mehr den Cookie-Banner wegdrücken, sondern mal der Anbieter, auf dessen Website ich bin, fragt bei dem PIM an, ob da was hinterlegt ist, wahrscheinlich auf Basis der E-Mail-Adresse, zumindest das, was im Moment in Diskussion ist, und fragt dann ab, hat erlaubt, hat nicht erlaubt, und dann werden eben Cookies gesetzt oder nicht. Das ist doch eine super tolle Idee, Carlo, oder?
Ja, die Idee ist auch nicht komplett neu, ne? Das muss man sagen. E-Privacy-Verordnung zum Beispiel, da kennen wir das auch schon her. Und auch sonst gab es da mal eine Diskussion, ich sag mal so Oberbegriff Datentreuhänder, geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Die Frage ist, ob es Sinn macht, das hier zu regeln, und die Frage ist, ob es Sinn macht, das so zu regeln wie hier. Ja, und da bin ich auch, wie man vielleicht jetzt schon an den ersten paar Worten hört, eher skeptisch.
Vorsichtig optimistisch? Nein?
Weil es da einfach natürlich, oder vielleicht sagen wir mal so, zu der Regelung selber im TTDSG, das ist, wenn man so will, wie so ein Programm. Man sagt, hier den Rahmen, wir möchten mal vorgeben, dass es sowas geben könnte und was es da für Anforderungen gibt für diese PIMS, wer das dann anbieten will. Da wird ja zum Beispiel gesagt, dass die keine wirtschaftlichen Eigeninteressen verfolgen dürfen. Ja, also stellt man sich wahrscheinlich sowas vor wie eine gemeinnütziger Verein oder eine Stiftung oder sowas, die das halt dann macht. Aber es wird jetzt nicht spezifiziert, da sind wir wieder zum Beispiel bei Holger, wie hat das denn konkret auszusehen? Also ist das ein Plugin im Browser oder wie müssen die Toggle da sein? Oder also wie auch immer, so speziell ist das nicht, sondern das ist, glaube ich, so eine Idee, die da geboren wurde und die man dann irgendwie mit reinnehmen wollte, dass man zeigt, ey, innovationsfreundlich, was oder ne, wir sind hier auf dem höchsten Niveau. Und daneben gibt es auch noch juristische Diskussionsspielwiese, nämlich die Frage, ob man das überhaupt so kann, ob man das national so regeln kann, weil Einwilligung, da sind wir wieder beim Thema von der Einführung, datenschutzrechtliche Einwilligung ist halt eigentlich in der DSGVO geregelt, wie die auszusehen hat, ne, die Vorgaben. Darf ich jetzt als deutscher Gesetzgeber sagen, wie das bei uns funktionieren soll mit diesen Diensten der Einwilligungsverwaltung?
Und es wird durchaus eine spannende juristische wie technische Frage, wie diese Einrichtungen die jeweiligen Einwilligungen dann abholen vorab. Also ich möchte da nicht den Infotext schreiben dazu für die informierte Einwilligung. Der wird sicher eine Herausforderung.
Das und spannend ist auch die Frage, die dahinter liegt, also Signal, ne? Kommunikation der quasi des PIM mit dem Dienst.
Ja. Also ich finde es ja auch interessant, also diese Stelle hat ja dann auch eine ganz schöne große Verantwortung, weil dort läuft ja unheimlich viel auf. Ne? Also die kann ja, also wenn sie möchte, irrsinnig viele Daten sammeln, ne? Also weit über Webseiten hinweg. Also die kann ja Nutzer eigentlich ziemlich genau tracken, wenn sie die IP-Adressen checkt und guckt, wann, wo, auf welche Website ruft jetzt gerade seine Einwilligungserfordernisse ab.
Ja, also das steht tatsächlich im Gesetz drin, dass sie keine wirtschaftlichen Eigeninteresse haben dürfen an den Daten und die eben auch nur zu diesem Zweck nutzen.
Also keine Marketingzwecke oder
keine, so. Keine Marketingzwecke. Man vermutet oder böse Zungen sagen, dass das so ein bisschen in Richtung Lex NetID gehen soll, das Ganze, weil das scheint schon sehr stark auf diesen Anbieter NetID abgestimmt zu sein. Wie der Zufall auch will, sind die, glaube ich, auch gerade in eine Stiftung gegangen und NetID ist so ein Zusammenschluss von, ich glaube, das kam original von ProSieben, Sat.1 und RTL ist da noch drin und Springer ist da noch drin und viele deutsche Anbieter, die hier halt so ein Werkzeug schaffen wollen. Da ging es, glaube ich, ursprünglich um Single Sign-On, Alternative zu den Googles und Facebooks dieser Welt, soll aber jetzt hier auch eben auch in diesem Bereich kommen. Näheres weiß man noch nicht genau. Das Ganze soll irgendwann mal eine Verordnung regeln. Das ist auch spannend, ob die neue Bundesregierung da überhaupt so große Lust hat, da eine Verordnung zu schaffen. Sonst ist das Ding wahrscheinlich eh eine Totgeburt. Ich glaube aber sowieso, dass das eine Totgeburt ist, ehrlich gesagt, weil, muss man jetzt mal ganz klar sagen, kein Anbieter hat ein Interesse daran, eine Stelle zu schaffen, wo Nutzer Nein sagen können. Ja, das muss man mal so ganz faktisch feststellen. Ja, das Interesse besteht einfach nicht. Natürlich besteht das absolut bei den Usern, bei mir als User auch. Ja, ich hätte das auch gerne. Aber als Anbieter, der zum Beispiel auf Online-Werbung angewiesen ist, werde ich den Teufel tun, mir da so ein System reinzubinden, was irgendwie eine Ablehnungsquote von 95% hat. Insbesondere, wenn ich es freiwillig machen kann.
Sagen wir es mal so, ich glaube, an dieser Verordnung werden die Koalitionsverhandlungen der Ampel, der künftigen Ampel nicht unbedingt scheitern. Wobei man sich wahrscheinlich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen wird, bei der Formulierung des Koalitionsvertrags. Interessiert. Also ich bin ja auch mal gespannt, ich glaube, die interessiert sich. Also, aber ich meine, den Auftrag haben sie schon, jetzt so eine Verordnung dann zu schreiben, oder? Die nächste Bundesregierung. Also das wäre.
Ja, das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, irgendwie reinzuschreiben, so wie das Ding organisiert sein soll und so weiter. Aber
Also spannend, weil das kenne ich von der Diskussion zur E-Privacy-Verordnung, ist dann nämlich die Frage, ob ich sage, okay, ich akzeptiere PIMs im Markt als Webseitenbetreiber, ich mache aber trotzdem nochmal meinen eigenen Banner und der kann sozusagen deine PIMs-Einstellungen überspielen. Ne? Du kannst bei mir auf der Webseite nochmal selber wählen und dann gilt deine PIMs-Einstellung nicht. Ja. Mhm. Und das könnte in der Verordnung so ein bisschen angedacht oder angerissen werden. Es steht aber in dem Gesetz auch nur drin, dass die diese Einstellungen zu berücksichtigen haben. Ja, jetzt ist die Frage, heißt das, ich darf gar nicht anders eine Möglichkeit geben oder ich darf schon, muss aber erstmal das machen, was der Nutzer dort angegeben hat im PIM.
Also was ich daran ja auch interessant finde, ist jetzt wieder der europarechtliche Kontext. Also soweit ich weiß, ist ja in der EU-Privacy-Verordnung sowas wie so ein Personal Information Management oder sowas überhaupt nicht vorgesehen. Mhm. Also wenn schon, so wie ich das verstanden habe, jetzt in den letzten Entwürfen, wenn schon dann auf Softwareseite, das beim Endgerät, also dass du eben im Browser schon solche Voreinstellungen tätigen kannst, genau, sowas wie Do Not Track, nur wesentlich erweitert, also dass du da fein ziselierst, irgendwie einstellen kannst, welche Art von Tracking du akzeptierst und welche nicht oder so. Aber dass dann übergeordneter Service irgendwie zuständig sein könnte oder sowas, das sieht ja die E-Privacy-Verordnung überhaupt nicht vor. Zu gut Deutsch, es ist ein deutscher Sonderweg und allein deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ist eine Totgeburt. Oder seht ihr das anders?
Also. Ich kenne es aus anderen europäischen Ländern auch nicht, dass es so eine Regelung ja. gibt.
Also es wird doch nie funktionieren, aber gut.
Naja, vielleicht funktioniert es für einen Teil des Marktes, ne? Also für alle die tatsächlich nicht auf Tracking angewiesen sind, die keine Werbung haben, so ein öffentlicher Rundfunk, für die wird das gut funktionieren.
Dann ja, aber das Internet ist keine deutsche Veranstaltung. Also es gibt hier durchaus auch nicht deutsche Anbieter, die hier auf im Internet, im Web agieren gegenüber deutschen Nutzern.
Oh.
Und was machen die dann mit dem
patriotisches Thema? Deutsches Internet?
Aber also auch wenn wir dafür keine Zeit mehr haben, super spannendes Thema, nämlich die Frage, wann ist denn das TTDSG überhaupt anwendbar territoriell? Können wir ja mal offen lassen, aber das wäre nämlich jetzt genau, ne, wenn ich sage, ich mache in Deutschland hier jetzt meine PIMS-Lösung, zertifiziert
sozusagen. Ja, was macht denn Facebook?
Ja. Dann ist die Frage, gilt das auch für jemanden, der aus China, Indien, Russland hier Webseiten und Apps anbietet?
Genau. Das machen wir mal offen jetzt.
Das bringt mich zu den letzten beiden Punkten, die wir auf jeden Fall noch kurz zumindest erwähnt haben sollen. Danke für die Überleitung, Carlo. Das eine sind die Strafen. Das kann man, glaube ich, relativ kurz zusammenfassen. Die sind deutlich geringer als bei der DSGVO. Es gibt also eine maximale Bußgeldhöhe bis 300.000 Euro, was ja im Vergleich zur DSGVO, möchte ich schon fast sagen, Peanuts ist. Oder zumindest zu den maximalen Sätzen. Diese 300.000 Euro gelten tatsächlich auch für den 25, also für den Cookie-Bereich. Also auch da gibt's ein maximales Bußgeld. Das ist toll. Also wir müssen dann jetzt gar nicht mehr, Carlo, befürchten, hier irgendwie eine hohe DSGVO-Strafe zu haben, weil für alles, was mit Cookie was zu tun hat, gilt dann jetzt das TTDSG.
Richtig, 300.000 Euro, wobei das ja schon eine sehr starke Steigerung im Vergleich zur jetzigen Rechtslage ist im TMG. Ja, da haben wir das aktuell noch nur mit 50.000, glaube ich, drin. Also da haben sie sich schon dann mal durchgerungen, das zu erhöhen. Aber klar, wie du sagst, DSGVO ist das kein Vergleich. Man muss natürlich aufpassen als Unternehmen, dass am Ende wird einem das, glaube ich, wenig nutzen, wenn man sagt, wir machen ja nur TTDSG, weil das hatten wir am Anfang, TTDSG, E-Privacy-Richtlinie-Umsetzung, Spezialbereich gilt auch nur dort für Zugriff auf Informationen und Speicherung Informationen. Was danach passiert mit den Daten in der Analyse intern, wenn das personenbezogene Daten sind, ist das wieder DSGVO.
Naja, aber was Jörg meint, ist, dass quasi der Strafrahmen im Bereich des Cookie-Consent quasi jetzt gesenkt ist dadurch.
Das hier, ist das so?
Also vorne.
Naja, also im,
also für die Gestaltung,
im Vergleich zum Strafrahmen der DSGVO ist er natürlich gesenkt. Also wenn jetzt die maximal 300.000 Euro zur Anwendung kommt.
Für die Gestaltung des Cookie-Banners, Carlo, würdest du das im TTDSG-Bereich sehen?
Nee.
Okay, achso.
Also, das ist aber jetzt eine schöne Frage, weil es wird natürlich gesagt, Einwilligung musst du einholen, aber also warum Jörg das anspricht, ist, wie die Einwilligung auszusehen hat, ergibt sich aus der DSGVO. Rechtssicherheit. Aber da muss man sagen, deutscher Gesetzgeber kann nichts dafür, das ist auch in der E-Privacy-Richtlinie so festgelegt, dass die Anforderungen an die Einwilligung aus dem Datenschutzrecht dann kommen. Ja. Aber also konstatieren auf dem Papier, ja, weniger hohes Bußgeld. Bei einer Risikoabschätzung intern im Unternehmen könnte man halt sagen, ist doch gut, müssen wir nicht so viel zahlen. Aber dann beachten, was hinten raus passiert mit personenbezogenen Daten. Da sind wir dann wieder in der DSGVO. Ja. Und gut. Nur zum Abschluss, nach außen hin, als Aufsichtsbehörde, wir haben es erwähnt, berechtigte Interessen fällt weg. Ich habe es vielleicht als Aufsichtsbehörde jetzt einfacher, einen Verstoß festzustellen, von außen betrachtet. Ja, also ich muss ja nur in Anführungszeichen sehen, Einwilligung oder unbedingt erforderlich. Und bei manchen Cookies oder bei manchem Tracking wird man relativ schnell sagen müssen, unbedingt erforderlich.
Ne? Ja. Das stimmt. Also was auch wegfällt, ist dann jetzt tatsächlich der, das habe ich ja, ich weiß gar nicht, ob wir das haben wir, glaube ich, in der letzten Ausgabe gehabt, Vertrag als Grundlage für Cookiesetzung. Das hat Rheinische Post Online zum Beispiel. War ich sehr erstaunt. Okay. Die tatsächlich dann mit dem User einen Vertrag schließen, dass er halt dann auf ihre Website kommt und sich alle Cookies einhandeln muss. Fand ich eine interessante Geschichte, dürfte aber spätestens jetzt dann vor dem Ende stehen.
Das wird, glaube ich, schwierig, ja.
Und wer ist jetzt, bleibt es jetzt hier, was die Aufsicht angeht, bei den Datenschutzbehörden?
Ich traue mich da gar nicht drüber zu reden, weil das ist eigentlich wieder ein sehr kompliziertes Thema, wirklich auch juristisch kompliziert. Aber ich versuche es mal so zu machen. Wahrscheinlich ja, aber es muss nicht so sein. Hintergrund: Europarechtlich, die E-Privacy-Richtlinie sagt, liebe Mitgliedstaaten, ihr legt fest, wer das durchsetzen muss, die Cookie-Regelung. Das müssen nicht die Datenschutzbehörden sein. Das war bis vor ein paar Monaten in Berlin. Fürs TMG waren das die Bezirksämter.
Die möchte man
Genau,
unbedingt in der
so haben die auch
Internetregulierung
geguckt.
haben.
So
Ja,
haben die
aber
auch
dann,
geguckt,
aber
Holger,
Carlo,
als sie
dann hat
das
doch
gehört
der, dann hat doch, das hat doch der Gesetzgeber sicherlich berücksichtigt und hat im TTDSG eindeutig festgelegt, wer jetzt die Aufsicht hat bezüglich
Ja, schon
TTDSG.
so ein bisschen, oder? Also die
Also
Länder
ein
haben da nochmal
bisschen,
was
ja.
reinredigiert.
Es wurde, also wir müssen vielleicht trennen. Einmal Bundesbeauftragter für Datenschutz, der den Telekommunikationsbereich hat und den Postbereich, da ist der auch für Cookies zuständig. Und auch bei den Bundesbehörden, ne?
So wie
Bundesgesundheitsministerium,
es
Harz.
jetzt bei der Datenschutzaufsicht auch ist.
Genau, ne? Und das ist jetzt hier auch festgelegt für Cookies. Okay, so und jetzt ist für uns natürlich relevant die anderen Unternehmen in den Bundesländern, wer ist da zuständig? Und da muss man trennen zwischen Bußgeld und, ich sag mal, aufsichtsbehördlichen Verfahren. Die könnten ja auch sagen, wir untersagen dir das Tracking per Verwaltungsakt. Ja. Für Bußgeld ist es tatsächlich festgelegt, dass es die Länder sein sollen, beziehungsweise dieses TTDSG wird von den Ländern ausgeführt. Ja.
Dann also von
Das,
den Datenschutzbehörden wahrscheinlich, ne?
genau, und dann halt von den jeweiligen Datenschutzbehörden. Das läuft dann ein bisschen verkurbelt über Ordnungswidrigkeitengesetz, weil es ja Bußgelder sind und dann dort allgemeine Zuständigkeiten. Aber per se wird man davon ausgehen müssen, dass das so gedacht ist. Aber ne, der Jurist sozusagen, das, was ich am Anfang gesagt habe, so super 100% geregelt, weil es eben auf landesgerichtlich dann festgelegt werden sollte, ist das nicht. Ja. Ja, das ist aber,
Wie der neue Rechtsunsicherheit.
da darf man auch dem Bundesgesetzgeber jetzt natürlich keinen Vorwurf machen. Das ist halt das föderale System. Ne? Also Bundesebene und Landesebene führt aus und setzt
Es könnte
durch.
also auch sein, dass es irgendwelche Bezirksämter hier in Niedersachsen plötzlich anfangen, über Cookie-Banner zu entscheiden.
Nein,
Es
wir haben
gibt.
keine Bezirksämter.
Ach so, stimmt, wir haben ja gar keine Bezirksämter. Dann eben, was weiß
Also
ich.
man muss dazu sagen, in den meisten Bundesländern ist es tatsächlich den Datenschutzbehörden zugeordnet. Die Berliner haben das auch geändert. Ja. Natürlich dort die Zuordnung noch alles zum alten TMG-Cookie. Ja. Und jetzt am Medienstaatsvertrag geregelt, dass die Landesbehörden zuständig sind. Aber eigentlich, ich denke, wenn man hart ist, müsste man sagen, die Landesgesetzgeber müssten ihren jeweiligen Datenschutzbehörden das nochmal zuweisen als Zuständigkeit für Bußgelder. Ja.
Ich möchte nochmal nachfragen, weil wir haben ja jetzt hier die DSGVO. Du sagst ja, das ist ja jetzt irgendwie wie Lex Specialis oder so. Alles, was Cookie-Regelungen angeht, könnte jetzt eher unter TDSG fallen. In der DSGVO habe ich ja zum Beispiel Auskunftsansprüche festgelegt, habe auch eine Beschwerdemöglichkeit des Nutzers angelegt und sowas. Gibt es das alles in TDDSG auch? Das heißt, wenn ich jetzt hier ein unzulässiges Banner sehe oder so, und fühle mich irgendwie schlecht behandelt von der Webseite als Nutzer, kann ich mich dann an die Aufsichtsbehörde wenden und sagen, hier, TDDSG, werdet mal aktiv. Oder kann ich zum Beispiel, oder habe ich einen Auskunftsanspruch gegenüber dem Unternehmen?
Also gegenüber der Behörde kann ich sagen, werdet mal aktiv, dann sind wir in dem Bereich jetzt mit Zuständigkeit, Bußgeld einerseits und behördliche Aufsicht. Das ist sogar noch mal ein bisschen verzwickter mit der behördlichen Aufsicht, wie das geht und mit den Zuständigkeiten. Und bei den betroffenen Rechten musst du sagen, nee, das kennt die E-Privacy-Richtlinie nicht, diese
Na, okay.
betroffenen Rechte.
Also ist es für mich eine schlechte Stellung als Betroffene.
Nö,
Ja.
würde ich nicht so sehen.
Also du kannst natürlich dann gucken, ob du sagst, ist die E-Privacy-Richtlinie, ist gleich TDDSG, da überhaupt anwendbar für die betroffenen Rechte oder gilt da einfach unmittelbar die DSGVO, weil die E-Privacy-Richtlinie das ja gar nicht regelt? Also keine Lex Specialis, Spezialregelung gibt es einfach gar nicht. Also kommt voll die allgemeine Regelung DSGVO. da zum Tragen.
Genau, und ja. Einen Auskunftsanspruch hast du ja dann eh nur hinsichtlich personenbezogener Daten.
Also ich glaube ja sowieso, dass im Zweifel, wenn ich mich jetzt beschweren würde beispielsweise, dann würde das ja dann die Aufsichtsbehörde irgendwie checken, ob das jetzt, was da jetzt zur Anwendung kommt, oder? Das muss ich ja nicht selber machen.
Also ich weiß zum Beispiel, dass Sie in Niedersachsen fühlen Sie sich jedenfalls für diesen ganzen Bereich schon sehr zuständig und haben auch schon uns aufgegeben, das entsprechend zu berücksichtigen und so weiter.
Aber du siehst einfach, wie wir wirklich Rechtsunsicherheit daraus spricht, aus dieser ganzen Geschichte, ist zum Beispiel auch eine ganz einfache Frage. Gegenüber wem muss ich denn die Einwilligung erteilen beim Tracking? Das ist weder in die E-Privacy-Richtlinie geregelt, noch im TTDSG. Ja, da steht nur, sagen wir mal, irgendwie so allgemein gesprochen, muss eine Einwilligung eingeholt werden vom Nutzer. Aber es steht nicht drin gegenüber dem Verantwortlichen, wie wir es aus der DSGVO kennen, oder gegenüber dem Diensteanbieter oder Telemedienanbieter oder wie auch immer. Steht einfach nur drin, muss eingeholt werden, die Einwilligung.
Ja? Da frage ich mich aber schon, ich meine, es gab doch ein Gesetzgebungsverfahren. Das werden doch wahrscheinlich auch Sachverständige moniert haben, dass es da, dass da Lücken sind oder so. Wieso lässt der Gesetzgeber sowas
auf? Du warst doch auch schon bei solchen Verfahren, oder? Hast du jemals erlebt, dass Carlo ja auch und ich ja auch, und hast du jemals erlebt, dass das den Gesetzgeber irgendwie interessiert hat, was irgendein Sachverständiger gesagt hat und dass es irgendwie in die Gesetzgebung eingeflossen ist?
Ja, aber für mich klingt das wieder so, als würde jetzt hier wieder, als würden damit wieder Gerichte über Gebühr belastet, wo es nicht unbedingt nötig wäre. Aber naja, wir werden es erleben.
Die armen Anwälte werden über Gebühr belastet, Volker. Das ist furchtbar.
Das ist übrigens eine Frage, die mich auch noch sehr interessiert. Es ist ja immer so, wir beobachten es sehr, sehr oft, wenn ein neues Gesetz kommt, gerade wie das jetzt nicht in aller Munde ist, wie es vielleicht damals die DSGVO war, dass am 1.12. ein neues deutsches Datenschutzgesetz in Kraft tritt. Das wissen, glaube ich, so wahnsinnig viele Unternehmen nicht. Und das ist vielleicht noch nicht überall auf dem Schirm. Und man muss ja da schon Vorbereitungen treffen, weil, so viel ich weiß, gibt es ja keine Übergangsfrist oder sowas, sondern es wird ja unmittelbar wirksam. Könnte es sein, dass wir da mit Abmahnungen rechnen müssen von Leuten, die da vielleicht Lücken aufspüren in Websites, was das neue TTDSG anbetrifft, oder eher nicht? Ich weiß, also, man kann es schlecht sagen. Wir haben ja damals bei der DSGVO auch gesagt, da kommt eventuell eine große Abmahnwelle. Sie ist ja dann nicht in dem Maß gekommen, wie es teilweise befürchtet wurde. Aber
also ich glaube, eine Abmahnwelle nicht. Ich glaube, daraus haben die Leute schon gelernt. Aber genauso wenig würde ich ausschließen wollen, dass es nicht welche gibt, die einfach dieses Momentum halt nutzen, ja, und sagen, zum 1.12. in Kraft getreten und diese Unsicherheit auf der Gegenseite beim Unternehmen dann ausnutzen und sagen, können wir auch erledigen, indem wir hier so und so viel 100 Euro kosten.
Könnte man da
Wettbewerbsrechtlich machen? Ja, könnte man wahrscheinlich in einigen Bereichen, ohne jetzt genau zu gucken, aber nach meiner Erfahrung schrecken Abmahner vor Bereichen zurück, wo starke Rechtsunsicherheit ist. Und hier haben wir starke Rechtsunsicherheit. Und das war damals am Anfang der DSGVO auch so. Ich möchte als Abmahner eigentlich eine klare Rechtsgrundlage haben, die mir ziemlich eindeutig Erfolg gibt. Und das sehe ich hier zumindest nicht. Aber ausschließend
auf jeden Fall vor Gericht gehen muss.
Ausschließen kann man es auf keinen Fall, und natürlich wird zum 1.12. sich in der deutschen Industrie ein großes Jammern und Wehklagen erheben, weil irgendwie, wir müssen da ja was ändern, das konnten wir nicht wissen, weil das gibt es erst seit einem halben Jahr, das Gesetz, und man wird sehr überrascht sein.
Also ich glaube, neben den Abmahnern, was man halt beachten muss, was ich schon vermute, ist, dass es einen gewissen Anstieg an Beschwerden geben wird. Weil irgendwo wird darüber berichtet werden. Die Datenschutzbehörden werden sicherlich auch darüber informieren. Das wird einfach eine gewisse Sensibilität hervorrufen, ne, dass dann Leute sagen, okay, jetzt beschwere ich mich dann bei der Behörde.
Ja. Naja, und der entscheidende Punkt ist, glaube ich, so wie wir es heute rausgearbeitet haben, also das, wo ich den größten Ansatz sehe, ist tatsächlich dieser Wegfall des berechtigten Interesses, oder? Oder sehe ich das falsch?
Nach meiner Einschätzung, ja.
Okay, gut, das können wir vielleicht jetzt erstmal festhalten. Ich denke, wir sollten zum Ende kommen. Jörg, dein Kater rebelliert.
Ja, jetzt erlebt das Studio.
Jetzt hat er gerade Jörgs Mikrofonschutz ausgehebelt.
Also je näher die Aufzeichnung an die Katzenfütterstunde kommt, desto
es ist hier aber genauso. Hier
stärker ist hier der Prozess von an der Tür. Ja. Ja, nee, spannend. Also ich glaube, da kommt einiges auf uns zu, insbesondere eben im Cookie-Bereich. Da würde ich auch den Hörern mitgeben, sich da mal mit vertraut zu machen nochmal und zu gucken, ob das jetzt tatsächlich noch so funktioniert, weil ich bin da voll bei Carlo. Es wird auf jeden Fall, wenn es auch keine Abmahnung gibt, eine Vielzahl von Beschwerden geben. Also darauf sollte man so ein bisschen gucken und ja, dieses berechtigte Interesse eben mal kritisch hinterfragen und sich der spannenden Frage stellen, ob das dann tatsächlich, wie war die Formulierung, zwingend notwendig, unbedingt notwendig,
unbedingt erforderlich
ist. Da wäre ich eher zurückhaltend bei der Argumentation, aber auch das wird massive Rechtsunsicherheit mit sich bringen und lange werden wir warten müssen, bis da entsprechend mal eine klare Aussage vom EuGH oder nee, vom, ist ja der hier nicht zuständig dann. Oder doch? Doch, ne? Aber ja. Gut, das, der EuGH.
Das, genau.
Weil hier ja dann wieder.
Der EuGH würde ja dann entscheiden, ob das TTDSG irgendwie Europarecht widerspricht, im Zweifel, oder? Oder ob es da Probleme gibt.
So, ja, wie das man auslegt, ja.
Genau, und wie man auslegt, also was zum Beispiel unbedingt erforderlich bedeutet oder sowas. Mhm. Ne?
Ja. Ja, es bleibt weiter spannend. Uns gehen die Themen nicht aus. Das hätten wir auch damals irgendwie nie gedacht. So 49 Episoden. Die nächste, die 50. Jubiläumsepisode wird, glaube ich, eher so ein bisschen plauderhafter. Danach haben wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, was zum Thema Verbraucherschutz.
Und das ist angedacht, ja.
Verbraucherschutz und Datenschutz. Und ja, dann planen wir fröhlich weiter. Wir würden uns auch freuen, unseren Gast nochmal begrüßen zu dürfen und bedanken uns nochmal bei Dr. Carlo Pilz. Vielen Dank, Carlo. War sehr interessant.
Genau, immer gerne wieder. Hat großen Spaß gemacht. Genau.
Vielen Dank, sehr gerne. Danke für die Einladung und gerne wieder.
Danke dir. Gut, ich möchte noch ganz kurz auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen, Jörg, wie immer. Unsere Webseite kennt ihr wahrscheinlich fast alle schon. Ich sage es trotzdem nochmal, ct.de/Auslegungssache. Dort findet man alle Episoden, auch im Rückgriff. Immerhin sind es ja jetzt auch schon fast zwei Jahre. Von Episode 1 bis 49 haben wir da alles vorliegen. Und per Mail erreicht ihr uns über auslegungssache@heise.de. Und wir freuen uns natürlich wie immer, kommt ja jetzt zu jeder Folge eine eigene Meldung auf Heise Online. Wir freuen uns dort über Kommentare zu der Sendung, auch über Diskussionsbeiträge. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Themenanregungen. Wir haben jetzt schon des Öfteren uns zugetragene Themen auch aufgegriffen hier und werden das auch gerne weiter tun, wenn wir schöne Vorschläge bekommen. Also immer her damit, wenn euch irgendwas besonders auf den Nägeln brennt oder interessiert. Und Bedingungen vielleicht, es die Allgemeinheit auch interessieren könnte. In diesem Sinne, Jörg, ich sage schon mal Tschüss und gebe dir noch das letzte Wort.
Und das letzte Wort. Damit verbleiben wir wie immer mit Schützt eure Daten. Tschüss, vielen Dank, Carlo.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.